Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin zu Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun haben.
Das ist Staffel 2, die Staffel mit Gästen, Episode 6, Andreas Manig. Wie finanzieren wir die Kirchgemeinde langfristig?
In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Und heute reden wir mit dem Andreas Manig, Pfarrer in der Thomaskirche Basel. Andreas, kannst du ein bisschen etwas sagen zu deinem Hintergrund und deinem Werdegang?
Ich bin 55, ich bin Pfarrer schon an der dritten Stelle. Jetzt zuerst in einer Landgemeinde im Thurgau, nachher in der Agglomeration von Zürich und jetzt seit 5,5 Jahren in Basel in der Thomaskirche.
Andreas, ich würde gerne ein bisschen über Geld reden mit dir. Ein kleines Zahlenspiel zum Anfang. Die Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen, wo ich Pfarrer bin, wir haben letztes Jahr 280'000 Franken an Kirchensteuern eingenommen. Wir haben nebenan einen Jugendfonds. Dort haben wir 7'165 Franken an Spenden eingenommen. Das heisst, unsere Kirchgemeinde wird zu 97,5% mit Kirchensteuern finanziert, zu 2,5% mit Spenden. Ich nehme an, bei euch ist das Verhältnis anders.
Ja, das ist eindeutig so. Baselstadt ist ja auch eine spezielle Situation. Also bei uns in dieser kleinen Kirchengemeinde, die rund 600'000 Franken im Jahr braucht, sind 2/3 von Spenden finanziert.
2/3?
Ja.
Boah, beeindruckend.
Ja gut, das ist eine Geschichte dahinter, gell? Und ich finde, das wäre auch nicht schlecht, wenn du erzählst, Lukas, von deiner Gemeinde, dass ihr einmal anfangen. Andere Wege zu gehen. Aber selbstverständlich sind das in eurer Kantonalkirche, soll ich sagen, Einzelfälle, oder? Dass man doch noch sehr auf den Kirchensteuern sich abstützt.
Eindeutig, ja.
Das ist in Baselstadt anders. Das ist klar. Alle Kirchengemeinden überlegen sich, wie können wir da noch sogenannte Drittmittel organisieren. Über Stiftungen, über die Kirchenmitglieder. Und wir wissen eigentlich alle in dieser Stadt, es geht nicht mehr nur noch mit der Kirchensteuer. Das ist schon eine längere Geschichte.
Also da ist wahrscheinlich der Kanton Basel-Stadt auch ein bisschen Vorreiter. Hast du den Eindruck, das kommt auch in den anderen Kantonalkirchen? Wir sind ein relativ ländlicher Kanton, Kanton Schaffhausen. Kommt das da auch?
Ja, ich denke, es kommt, wenn dann die Not da ist. Und man merkt, dass die Kirchensteuergelder fehlen. In der Stadt ist das sicher ein bisschen schneller passiert, dass die Leute nicht mehr in der Kirche sind, dass sie dass auch jetzt in Basel wird ja juristische Personen nicht besteuert. Wir haben nur die persönlichen Steuern und von da einen Anteil. Und da hat man einfach gemerkt, das langt nicht mehr. Und dann musst du halt etwas machen. Auch in einer reicheren Gemeinde nach Kirche wie Zürich ist ja auch die Diskussion schon losgegangen, aber ich diskutiere mehr über Fusionen zu machen, Einsparungen mit vielleicht Liegenschaften besser nutzen. Das kann man alles machen, aber bei uns ist das wie nicht mehr, es ist einfach radikaler ein Schnitt gewesen, wo man angefangen hat, so vor, ich glaube, 30 oder 40 Jahren, wo man die Steuern getrennt hat. Also Basler haben 2 Steuerrechnungen bekommen, eine für die politischen Steuern. Und dann ist mal ein Brief reingekommen von der Kirche und hat gesagt, wir hätten auch gerne ein bisschen Kirchensteuer eingefordert. Mhm. Und da hat es einen richtigen Bruch gegeben, da sind ganz viele Leute raus. Und seither muss Basler Kirche überlegen, wie sie mit deutlich weniger Gelder noch Kirche sein kann. Mhm.
Jetzt, wenn ihr euch zu 2/3 mit Spenden finanziert, also wir tun einfach Flyer in alle Haushalte verteilen und dann kommt ein bisschen Geld hinein. Das funktioniert aber auf dem Niveau von euch nicht, oder?
Ja, das ist. Das kann man schon probieren, aber wir glauben nicht so an die Flyers. Ich glaube, es ist nicht so der richtige Ansatz, wenn man überlegt, wie könnte man jetzt noch ein bisschen Geld holen. Also wie könnte man jetzt diesen Leuten noch ein bisschen Geld aus dem Portemonnaie holen? Oder sie ermutigen doch bei dieser Institution, die halt immer die gleiche ist, noch etwas mehr rauszuholen. Ich finde die Frage spannender, zu überlegen, wie kann man den Leuten zeigen, dass die Kirche wirklich ein ganz guter, wichtiger Ort ist und auch zeigen, dass man das Geld wirklich braucht. Das geht zuerst jetzt in Basel bei meiner Kirchengemeinde vor allem durch das, dass wir die Leute beheimatet. Also die sind in unserer Kirche wie ein Stück weit daheim. Das ist ihre Kirche. Sie gestaltet mit. Das merkt man auch, wenn man schon in den Raum hineinkommt. Da gibt es all die Deko und das Kreuz und Kanzeln und Bandutensilien. Da merkt man, jeder macht irgendwie ein bisschen mit, gibt etwas von seiner Farbe, von seinem Glauben, sage ich jetzt einmal, rein und tut sich so auch mehr verbinden. Also die meisten, die bei unseren Thomaskirchen sind, die würden zuerst mal sagen, Thomaskirchen, das bin auch ich.
Also das heisst eigentlich nicht nur den Leuten zeigen, wieso die Kirche an sich noch wichtig ist, vielleicht über diakonische Sachen oder so, sondern eigentlich ihnen zeigen, wieso es wichtig ist für sie.
Ja, ich würde es nicht ausspielen. Also ich bin jetzt nicht der, der von oben herab sagt, was richtig ist. Ich mache einfach meine Erfahrungen, dass das sehr gut klappt. In unserer Gemeinde, dass wir zum Beispiel nicht ein, zwei Stiftungen haben, die uns ab und zu etwas geben, haben wir schon ein bisschen etwas, aber der Grossteil sind der ganz normale Kirchenbesucher, wo irgendwo eben auch engagiert ist da bei uns und seine Farbe tatsächlich auch vorkommt und er hat Bezüge auch lebt da. Das ist natürlich auch ein gewisses Kirchenbild, dass man sagt, wir sind Kirche, indem wir selber dabei sind und nicht indem wir eben Kirchensteuern zahlen und eine Institution beauftragen, gut zu tun, sondern wir wollen auch selber gut tun und das Gute auch selber erfahren.
Also das heisst, habe ich das jetzt richtig verstanden, die Leute, die euch finanzieren, das sind die Leute, die auch mitschaffen, das sind die Leute, die auch zum Beispiel in den Gottesdienst kommen?
Ja, gell, das ist ein bisschen, auf den ersten Blick ein bisschen paradox. Wir haben ja eine grössere Vernehmlassung mal gemacht in der Stadt, die ist noch nicht so lange her, gab es zwei, drei Jahre. Und eine Erkenntnis war, was die einen überrascht hat. Es ist nicht so, dass die einen zahlen und die anderen arbeiten freiwillig, sondern die, die freiwillig mitmachen, sind auch die, die spenden. Ha. Also, dass das wie zusammengehört. Das gibt natürlich auch, durch das, dass du näher bist am Geschehen, weil du vielleicht beim Kirchenkaffee oder in der Behörde oder irgendeiner Gruppe mitmachst, kommst du auch eher mit über, was noch nötig wäre, um vielleicht auch mal zu investieren. Also, wenn du nicht in die Kirche gehst, dann brauchst du keine gute Lautsprecher oder keine gute Orgel, weil wenn du nicht in die Kirche gehst, stört es dich auch nicht. Aber wenn du dabei bist und das willst gestalten, so wie du dein Zuhause gestaltest, oder? Ab und zu wieder mal ein neues Sofa, ein neuer Fernseher, ist das bei denen auch so? Die nehmen wahr, was da vielleicht bei dir ein bisschen stresst. Das macht es für mich als Pfarrer nicht einfacher. Man könnte ja denken, ja, da sind ja viele, die mitmachen, auch Verantwortung übernehmen, Geld geben. Aber ich muss immer wieder im Gespräch sein mit den Leuten, die tatsächlich auch gestalten wollen und vielleicht nicht immer den Geschmack von allen treffen. Also bei vielen vermitteln, Projekte auslösen, etwas ermöglichen, ins Gespräch bringen. Ich selber schätze das. Das ist sehr schnell ein anderes Pfarrerbild, das man hat. Nicht mehr so quasi vor allem der Zeremonienmeister, sondern vor allem der, wenn man es jetzt neu in Deutsch sagt, der Facilitator. Ich ermögliche gewisse Sachen, wo aber vieles von unten aufkommt an Ideen.
Jetzt nehme ich das aber noch ein bisschen genauer wunder. Also das, was du erzählt hast, das ist auch mein persönliches Pfarrbild. Ich bin nicht der, der die Kirche ist, sondern ich bin der, der Menschen auch befeigt und wo sie auch einbindet, wo ihre Mitarbeit schätzt und so weiter. Aber meine Leute würden ehrlich gesagt nicht gross drauf kommen, jetzt hier der Kirchgemeinde wahnsinnig viel spenden. Da muss ja wie eine Art noch etwas anderes bei euch sein.
Ja, gut, bei uns ist ja eben, das sind die Umstände, dass die ganze Stadt weiss, dass man spenden muss gehen und dass das irgendwie auch noch cool ist, wenn man sagen kann, wir haben noch zusätzliche Gelder. Und in der Thomaskirche hat man das natürlich auch gespürt. Wenn wir nur Kirchensteuer hätten, dann gäbe es uns zwar noch, aber dann hättest du vielleicht so 70% Pfarramt, ein bisschen Sigrist, ein bisschen Kirchenmusik, fertig. Und mit diesen Spenden können wir auf einmal tatsächlich spürbar etwas verändern, dass wir mal zusätzliche Stellen schaffen. Wo die Kirche uns nicht vorschreibt, sondern wir wollen das. Wir wollen in der Seniorenarbeit nicht zurückstecken. Also stellen wir einen Sozialdiakon an. Oder wir wollen in der Jugendarbeit, weil es halt Jugendliche hat, auch investieren, dann stellen wir halt Sozialdiakon, Jugend an und dann auch junge Erwachsene, weil die werden ja grösser. Und das tun wir alles selber dann entscheiden. Alle zwei Jahre gibt es so eine Strategietreffen, wo alle eingeladen sind von der Kirchengemeinde. So quasi, früher hat man Kirchengemeindeversammlung gesagt. Aber das ist ja dann nicht das offizielle Gefäß, sondern das ist alle die, die in der Thomaskirche, ich sag mal, in das Christsein wollen, konkret leben, sichtbar werden lassen in der Gemeinschaft. Die treffen sich und überlegen sich, wenn auch mal jemand aufhört bei uns, tun wir jetzt den 1-2 ersetzen oder nicht? Ist etwas anderes dran? Also das ist ziemlich lebendig. Mhm. Jetzt bei dir denke ich, so wie ich es ja im Thurgau erlebt habe oder nachher in Zürich, wenn man ein bisschen anfangen will, dann muss man wahrscheinlich nicht sagen, kommt gerne für die Kirche noch Geld. Weil die Leute zahlen ja schon Kirchensteuern. Oder? Das richtet den wenigsten ein. Aber jetzt in der Freitag-Kirche, wo ich war, haben wir angefangen mit einem Förderverein für Jugendarbeit. Und haben wir ganz konkret aufgezeigt, wir machen jetzt so einen Kletterclub. Das kann man vieles lernen, auch geistlich, oder Vertrauen und Sicherheit und so. Mhm, und wir wollen das einbauen in die Jugendarbeit. Es ist aber finanziell nicht möglich, von der Kirchensteuer her, ist nicht vorgesehen. Könnte man da noch 20% Jugendarbeit dazu machen. Und für das haben wir einen Förderverein gegründet. Also ein ganz konkretes Ziel, das relativ einfach zu kommunizieren ist, wo der Mehrwert vom Spenden auch offensichtlich ist mit wenigen Sätzen. Und so ist es dann in EFI gelungen, ich glaube am Schluss sind es 40'000 Franken im Jahr. Das ist schon mal etwas gewesen. Und macht einen Unterschied, weil alle, die noch in dem Kletterclub oder in dieser Jugendarbeit dabei sind, die spüren ja dann den Mehrwert. Und das sind dann unsere Multiplikatoren.
Ich finde das jetzt noch spannend, weil ja das Partizipative eigentlich auf beide Richtungen in dem Fall funktioniert. Also die mehr dabei sind, gehen tendenziell auch mehr Geld, und wenn du Geld gibst, dann hast du auch eigentlich durch das mehr die Hebel in der Hand, in welche Richtung sich die Kirchengemeinde entwickelt. Also bist du auch mehr, wirklich auch strukturell ein bisschen mehr in die Entscheidungen eingebunden als Spender.
Ja, genau, das ist auch cool. Das haben wir in Zürich haben wir auch probiert, dass die Freiwilligen mehr auch Verantwortung übernehmen und auch wirklich sagen, hey, da ist meine Hand und meine Färbung drin. Da war eher ein bisschen zurückhaltend gewesen. Also, dass wir eher Leute gefunden haben für einen Kaffee oder mal einen Transport von Senioren oder irgendwo etwas Unterstützendes. Mhm. Und da ist das halt ein bisschen schon länger gewachsen, dass auch ein Pfarrer, mein Vorgänger, gewisse Sachen dann gesagt hat, ja, da bin ich jetzt nicht so stark, mach das jemand anders. Und wo ich jetzt da gekommen bin, ich bin jetzt 5,5 Jahre da, ich muss immer noch schauen, dass ich doch zu meinen Predigten komme, wo ich der einzige Pfarrer bin, weil so eine Kultur da ist, man kann ja eigentlich, wenn man ein paar Jahre Christ ist, hat man auch seine Erfahrungen gemacht und das könnte man auch mal predigen. Also, ist natürlich immer begleitet von mir. Das ist so eine Absicherung von der Kantonalkirche, dass das Predigten natürlich nicht ganz zur freien Bühne werden. Dass eine gewisse Qualität da ist. Oder auch, ja. Aber dann kann ich das begleiten. Wir haben jetzt zum Beispiel 3 Laienprediger, erfahrene Menschen, die ihren Beruf bewähren und auch Gabe haben, mal so zu reden vor Leuten, und da gibt es immer wieder mit Feedback-Runden, dann schauen wir, dass das reinpasst, das Ganze. Und das ist für mich auch sehr schön als Pfarrer, dass sie mich auch feedbacken. Und das ist sowieso so ein Phänomen, dass die Kirche nicht mich in den Himmel verlobt, sondern ohne Hemmungen auch sagt, wenn etwas nicht gut ist. Und das muss man dann auch ein bisschen aushalten, aber letztlich ist das ja super, weil ich wachse nochmal ganz neu in neue Gebiete hinein.
Jetzt, das, was du alles erzählst, da habe ich den Eindruck, ist das Thema Kultur ist ein sehr starkes Merkmal von dem. Jetzt würde ich nochmal gerne zurückkommen. Das heisst aber auch, die 2/3, die ihr mit Spenden finanziert, das macht ihr nicht erst, seitdem du da bist. Dort, das war offensichtlich ein längerer Kulturprozess auch gewesen.
Ja. Also, als ich gekommen bin, haben wir 250'000 Franken im Jahr sammeln. Und das hat sich eingepennt. Es gibt einen Verein, wo das gegründet worden ist, wo das Geld immer gebracht hat. Was ich gut finde, ist, dass sie das nie so gemacht haben und wir geben das Geld nur, wenn ihr den und den einstellt. Weil das ist ja eine zweischneidige Sache.
Ja, ja.
Sondern sagen, nein, das ist jetzt einfach grundsätzlich für die Arbeit in der Thomaskirche. Und ich denke, wenn die Arbeit nicht gut wäre, dann hören die Leute auch auf Spenden oder wenn sie ihnen einleuchtet und dann würde der Verein auch weniger Geld bringen können. Die Kultur ist eben nicht nur, dass wir in der Thomaskirche Leute angehen für Spenden, sondern dass das die ganze Stadt weiss. Die ganze Kantonalkirche hat das immer wieder als Thema. Wir müssen immer wieder so Runden machen, sind wir jetzt auch wieder dran, weil wir in 5 Jahren, wie es uns dann noch gibt finanziell, wo wir einsparen, das ist immer wieder, kommt das, ist auch öffentlich. Und das, ja, das ist die Kultur, die uns aufgedrängt ist. Die hätten wir vielleicht nicht selber gewählt. Und ich glaube, das ist auch, wo ich in Zürich war, da haben die Sparbemühungen sind nach meinem Geschmack noch ein bisschen zu früh gewesen. Also ich sage jetzt mal, das Zürcher Volk, das Kirchenvolk hat immer noch das Gefühl gehabt, ja, also, wir haben ja noch Kirchensteuern und so schlimm ist es noch nicht. Und die Kirchengemeinden haben nur langsam bei diesen Fusionsbemühungen mitgemacht. Es ist einfach, ja, es ist, der Druck ist, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig stark gewesen. Ich habe schon verstanden, was man es gemacht hat in Zürich, weil man in dem Moment hat man ja noch vielleicht gestalten und nicht nur sparen. Aber jetzt so in Basel ist es eindeutig so, dass man weiss, wir können nicht gross drum machen, wir müssen jetzt die Sparmassnahmen durchziehen. Und da, wo ich bin, hat man einfach mal so, sind wir mal kurz nervös geworden, weil wir gemerkt haben, wir müssen von 250 auf 400.000 hochkommen in Kürze, jährliche Spenden. Und weil wir die Kultur schon haben, ist jetzt das viel einfacher gewesen. Wir haben einmal im Jahr, dass wir daran erinnern, dass man bei uns auch spenden kann. Weil wir uns gesagt haben, wir wollen das Geld nicht zum Hauptthema machen. Das ist ein bisschen eine paradoxe Intervention, aber wir haben gesagt, wenn wir uns dann nur ums Geld kümmern, dann haben wir etwas falsch gemacht. Mhm. Ein Aufruf ist das gewesen und es ist ja schon so, wie man sagt, die erste Million ist schwierig und nachher ist es einfacher. Und ich glaube, durch das, dass wir die Kultur haben, das Wissen haben, man muss die Kirche auch finanziell unterstützen, sonst gibt es sie einfach noch nicht mehr. Ist das einfach gewesen? Wir sind innerhalb von einem Jahr sind wir auf die 400.000 gekommen und halten das jetzt auch.
Aber dahinter steht viel Jahr von dem, dass man gesagt hat, hört, wir brauchen auch Geld.
Ja, speziell ist ja der Thomaskirche und darum kann man das nicht einfach jetzt so überall auch kopieren, dass die Thomaskirche vor ungefähr 30 Jahren so ein bisschen gekämpft hat, so von der theologischen Ausrichtung. Und nicht bei der Fusionierungen von der anderen Kirchengemeinden wollen mitmachen. Also sie haben, wir sind in Thomaskirche die einzige Kirchengemeinde in Basel-Stadt, die nur einen Standort hat. Sind die kleinste, unsere Nachbargemeinde, die ist 10-mal so gross wie wir, die hat 4 Standorte und mehrere Pfarrer. Und durch das ist natürlich auch das Bewusstsein, wir sind das kleine Dorf, das irgendwie überleben muss, natürlich ganz stark sein. Und ich glaube, auch am Anfang sind das noch nicht so 200 Leute gewesen, die da regelmäßig gespendet haben, sondern es sind vielleicht so die ganz Wilden, die für die Sache gekämpft haben. Und die Geschichte, die ist natürlich auch ganz wichtig bei denen, die schon lange dabei sind. Wir haben es ermöglicht, dass die Thomaskirche jetzt so ist, wie sie ist, profiliert als intergenerationelle Quartierkirche mit viel, ich sage es mal, Jesus drin, also ist schon sehr auch eine bekennende Richtung. Und wir haben jetzt den Prozess, der jetzt aktuell ist, dass die Neuen, die dazukommen, die Geschichte nicht kennen. Und jetzt müssen wir miteinander diskutieren, wie können wir die Tradition, die nicht so alt ist, oder die ist 30 Jahre alt, mit neuen Leuten verbinden. Und haben jetzt das Jahresmotto für nächstes Jahr, wird es wahrscheinlich sein, Feuer und Glut. Also, dass Tradition wird ja nicht weitergehalten, indem man Taschen aufbewahrt, sondern dass man den Betrieb lässt, oder? Und das Glut neu erzeugt. Mhm. Das ist jetzt ein neuer Prozess, den wir dann anfangen.
Also bedeutet das, wenn es darum geht, dass Kirchgemeinden sehen, wie die Entwicklung ist mit den Finanzen von unserer Kantonalkirche, mit der Finanzierung von der Kirchgemeinden, dann, wenn ich dich richtig verstanden, gilt es jetzt eine Kultur, das aufzubauen von dem, dass man kann spenden und sollte spenden und dann auch bereit ist, wenn die Not da ist. Und wenn ich die richtig verstanden habe, dann braucht es auch eine Not, dass dann wirklich Geld reinkommt.
Ja, Das ist so tickt der Mensch, oder? Also nicht nur in der Kirche, auch in einer Beziehung oder so. Oder? Zuerst muss es mal ein bisschen wehtun, bis man mal etwas ändert. Und ich finde auch, man sollte üben, so wie ihr es in Löningen macht. Das sieht jetzt noch wenig aus, oder, wenn du das so erzählst, was ihr reinholt. Aber es ist schon ein Einüben von einer Kultur. Und dann ist man eigentlich schon parat, wenn dann der Druck grösser wird, das auszubauen. Und das, denke ich, würde klappen. Das ist so meine Erfahrung.
Mhm. Also das wäre auch ein Plädoyer, um mit diesem Thema ein bisschen das auf dem Schirm zu haben und mit dem mal ein bisschen klein anfangen, damit man dann parat ist.
Ja, ich glaube, also wenn wir realistisch sind, ist das ja auch ein Zukunftsmodell, oder? Also viele Steuern werden nochmal noch weiter zurückgehen, das ist halt so. Und da kann man sagen, ja gut, jetzt leben wir halt noch von dem bisschen, was wir haben und bauen immer ein bisschen mehr ab. Aber das macht ja nicht, sagen wir mal, Freude, um mit dieser Kirche zu arbeiten, denn wenn man merkt, ja, ich werde jetzt nur noch 60%, das wird nur noch reduziert, Löhne eingefroren, du kannst 80% Stelle haben und 100% arbeiten, das sind ja alles ein bisschen schwierige Botschaften.
Ja.
Darum finde ich, sollte man da immer wieder ein bisschen ein Hoffnungszeichen, also auch wenn ihr jetzt, auch in Effi, das ist ja nicht so viel gewesen, die 40'000 im Jahr, auf das ganze Budget, das wir da hatten. Aber es ist doch so wie ein Hoffnungszeichen. Es ist ja schon noch Geld da. Und die Leute haben, ich meine, das hilft auch uns Mitarbeitern, sie haben, glaube ich, schon die Idee, dass wir da eine Arbeit machen, die wir unterstützen sollten.
Und der zweite Faktor ist, dass du als quasi offizielle Kirchgemeinde, du als Pfarrer, der auch trotz allem ein Aushängeschild bist, dass du musst können den Leuten erklären, warum es die Kirchgemeinde braucht und was die macht.
Ja, das ist sicher etwas, aber am Schluss, das wirklich eine Kraft hat, ist, dass die Leute dann auch tatsächlich kommen und auch ihre Erfahrungen machen, dass das wirklich so ist, dass das etwas ändert. Das ist ja fast ein bisschen so, wie wenn man, ich habe mal mit jungen Erwachsenen eine Reise auf Äthiopien gemacht, weil die alle gesagt haben, ja, bringt es das überhaupt, das Geld dort runterzuschicken? Das würde sowieso irgendwie versickern. Und mich dünkt, Kirche würde unsere Gesellschaft auch immer mehr zu so einem Äthiopien, also zu einem Ort, den man nicht mehr aufsucht, den man nicht mehr kennt. Man weiss nur noch, ja, es ist, glaube ich, eine gute Sache und ja, man könnte doch schon mal etwas Geld investieren. Und das würde nicht verheben in Zukunft. Also Kirche sollte, wie soll ich sagen, selbstbewusst und hoffnungsfroh immer wieder in Beziehung gehen, in die Gesellschaft eintauchen. Und sicher auch ihre eigenen Anlässe, die sie macht, so gestalten, dass es einfach Lust macht auf mehr.
Wie würdest du jetzt in dem Kontext, wo du jetzt gesagt hast, mit den Leuten müssten ihre eigene Erfahrung machen, wie siehst du dort die Rolle des Gottesdienst? Also ging es darum, die Leute wieder in den Gottesdienst auch zu holen?
Ja, das ist natürlich eine Forderung gegen den Trend, aber ich glaube schon, dass dort viel Potenzial ist, dass man ab und zu Kirche wirklich spürt. Und zwar so gespürt, wie soll ich sagen, nicht als, wo man spürt, dass da tatsächlich etwas passiert von dem Reich von Gott, wo Jesus da behandelt hat, eingeführt hat. Und dass man merkt, die Leute, also ganz konkret, in der Thomaskirche tun wir am Sonntagmorgen mit möglichst allen Generationen feiern. Und das heisst, wir müssen immer wieder auch diskutieren, was für Musik wenn wir es im Gesangbuch singen, wenn wir vielleicht neuere Lieder, wenn wir Kinderlieder, soll es Orgel sein oder ein bisschen Band. Unsere Lösung ist, dass wir beides haben. Und das ist ja das, was man eigentlich nicht gelernt bekommt, dass man so Profil vermischt. Aber das, bei uns klappt das, weil unser Hauptwort intergenerationell ist. Und das löst eben auch tatsächlich immer wieder die Gespräche aus, wo vielleicht auch einen Konflikt ausarten könnte, wenn man nämlich die einen immer sagen, nein, ihr macht zu wenig für uns. Aber weil wir ja die Kultur vom Gespräch haben, fürchten wir jetzt die Konflikte nicht. Im Gegenteil, wir haben das Gefühl, ein Konflikt kann ja immer wieder eine Chance sein, aufeinander zu hören. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt in der Gesellschaft weniger antrifft, dass man mit Grosseltern, also Senioren, Junge, Kinder und so weiter zusammen ist. Und ich merke, das hat auch eine Kraft, dass wenn die Leute zu unserem Gottesdienst kommen, so mal ganz unbedarft, dann sagen sie nachher nicht, oh wow, riesen Show oder super Predigt oder leck das Lied, wenn er schön spielt. Sagen sie vielleicht auch ab und zu, aber die Hauptbotschaft ist, irgendwie ist die Gemeinschaft stark. Und da finde ich, haben wir etwas dargestellt vom Glauben in der Gemeinschaft.
Spannend. Du hast vorher gesagt, dass eben ihr mit dem Geld, das ihr zusätzlich generiert, noch mehr zahlt als das, was jede Kirchgemeinde in Art hat, nämlich zum Beispiel ein Pfarrer oder eine Pfarrerin und ein Messmer und irgendwie ein Organist. Was für Leute habt ihr denn noch?
Ja, ich habe es schon schnell mal angetönt. Also, wir haben schon immer viel Familie gehabt. Und das ist etwas, was wir weiter pflegen wollen. Das heisst, dann musst du sofort einen Pfarrer haben, der auch gerne mit Familie arbeitet. Also es geht nicht nur darum, welche Stellen man hat, sondern auch, wen wir in die Stelle hineintun. Das ist für mich jetzt auch aus der Zürcher Zeit, wo ich auch ein bisschen in der Kantonalkirche gearbeitet habe und in andere Kirchengemeinden hineingesehen habe, eine Erkenntnis, wir müssen bei den personellen Fragen sorgfältiger sein. Nicht sagen, ja, das ist jetzt halt eine Pfarrperson, die Ausbildung, die passt in jede Gemeinde, sondern dass eine Gemeinde auch ganz selbstbewusst sagt, nein, wir wollen das und das als Schwerpunkt haben. Und wenn ein Pfarrer nicht gerne mit Kind arbeitet, dann soll er zum Beispiel mit die Thomaskirche kommen. Das ist so das, was mich betroffen hat. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass sie mich gewählt haben, dass ich auch gerne mich auf Prozesse einlasse. Und nicht Angst vor Neuem haben. Und auch nicht Angst vor Begegnungen und eben Feedbacks von selbstbewussten Kirchenmitgliedern. Dann haben wir unbedingt jemanden im Jugendbereich wollen haben. Das ist eine Sozialdiakonin, 50%. Und Thomas Kirche will auch junge Leute fördern. Also, das ist die Sozialdiakonin, geht noch ins theologisch-diakonische Seminar und hat so 50-50-Lösung. Das ist heute normal. Wir haben gerne Verkehr. Wir wollen, dass junge Leute Kirche kennenlernen und sich dann auch begeistern lassen und dann das weitergeht. Wir haben für junge Erwachsene einen Sozialdiakon. Der tut den Abendgottesdienst vor allem verantworten. Die Jugendarbeiterin tut den Jugendgottesdienst am Freitag verantworten. Und dann haben wir für die Sozialdiakonie Senioren jemanden dargestellt. Das ist, ursprünglich ist er mehr für so Sozialdienst gsi, Beratungsdienst. Und durch die Entwicklung von unserer Gemeinde, also wir wachsen eigentlich im Seniorenbereich, finde ich auch noch spannend, die Erfahrung. Das haben wir nicht gewusst, wieso das klingt, aber das geht auch. Und darum haben wir gedacht, komm, geh jetzt mehr in den Seniorenbereich und erlebt dort nochmal ganz neu auf. Und dann bei der Musik haben wir auch eine Herausforderung gehabt, dass wir nicht einfach einen verantwortlichen Musiker haben können, der nur Orle oder nur Pop will. Also wir müssen da irgendjemanden haben, der beide Richtungen versöhnen kann. Und jetzt aktuell haben wir eine junge Frau, die Jazz studiert hat und aber auch Lehrerin ist, also im Gymnasium kann sie Musik unterrichten. Und sie hat, ich glaube, das ist ganz gut, ein Jazzer hat einen anderen Zugang zu Musik als ein Klassiker oder ein Popmusiker. Die wollen gerne mit Musik Gemeinschaft erleben. Und das macht sie super. Das ist für uns jetzt ein Glücksfall, dass wir das haben. Und sie tut noch nebenbei einen Kinderchor leiten, nicht in unserer Gemeinde, sonst wo. Und da merkt man auch, das ist für unsere Gemeinde eigentlich jetzt gerade so ein bisschen eine sehr gute Lösung.
Jetzt in der letzten Episode mit dem Thomas Schaufelberger hat er, dort ist es um die Pfarrwahl gegangen, du hast jetzt gerade gesagt, was alles noch für andere Leute dort sind, aber er hat sehr stark gesagt, eine Kirchgemeinde sollte sich ganz genau überlegen, ob ein Pfarrer, eine Pfarrerin wirklich in die Kirchgemeinde passt. Verstand ich das richtig? Das ist jetzt bei allen anderen Angestellten, neben dir als Pfarrer, das ist bei euch auch wichtig gewesen?
Ja. Der Sozialdiakon für Seniorenarbeit, der ist vor mir schon da gewesen. Das ist so quasi der rote Faden unserer Gemeinde. Und die anderen sind dann dazugekommen. Das steuere ich mit. Also, das müsste ja nicht der Pfarrer sein, aber da ist jetzt in Thomaskirche, habe ich da ziemlich viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Ich habe auch den Auftrag, dass das Team, das wir haben, nicht Energie nach innen verbrennt. Also, dass wir uns da die ganze Zeit blockieren. Das kann in einer Gemeinde, also was ich so meine Erfahrung von Beratungen, dass man, wenn man mehrere Pfarrer hat, die einfach so eine Schicksalsgemeinschaft sind, dass die sich gegenseitig schon ab und zu ein bisschen können, ja, reinreden und ein bisschen, ja, vielleicht auch beneiden oder so ein bisschen die Gartenkrieg machen. Und das Geld haben wir ja gerne nicht mehr in Basel. Und darum ist jetzt bei uns in Thomaskirchen, ist das bei mir der Auftrag, das Team, das wir haben, muss zusammenarbeiten. Es muss sich gleich richtig ziehen, es muss sich ergänzen. Und so muss ich auch ab und zu Rücktreten mit den Mitarbeitern organisieren, damit wir uns wieder einschüssen auf gewisse Ziele. Auch wenn wir in verschiedenen Bereichen arbeiten, oder? Also, bei den Senioren sollten die Themen ähnlich sein wie bei den, im Kinderbereich und in den Sonntagmorgen, am Sonntagabend. Und dann gibt es natürlich auch das Informelle. Also, das Team soll auch Spiritualität miteinander leben. Das muss man sich finden, das üben wir auch. Wir haben beten nicht mehr gleich miteinander wie vor 5 Jahren. Wir probieren Sachen aus. Das verändert sich auch, wenn dann neue Leute kommen. Und da tun wir miteinander reden und dann probieren wir etwas aus. Und momentan bewährt sich es eigentlich, dass wir immer wieder mal auch miteinander ganz still werden. Und dann sind wir irgendwie einmal los. Wir gehen raus aus dem Alltag und sitzen auf den Sofas und am Schluss erzählen wir einander, was wir so, was uns bewegt.
Aber das ist in dem Fall so das gemeinsame Ziel und Vision, das ist etwas, wo euch prägt und wo auch einen Zusammenhang hat mit dem Gesamtbild, das ihr abgebt.
Ja, die Leute schauen ja, also was wir viel hören, ist, dass sie sich freuen, dass wir so miteinander arbeiten. Oder? Das sieht man ja. Also, dass wir auch nicht probieren, eigene Sandhäufchen zu bauen. Wir tun ab und zu miteinander etwas machen, ganz bewusst. Oder ich gehe ins Altersheim. Oder der Sozialdiakon für Senioren darf am Sonntagmorgen predigen. Auch die Jugendarbeiterin predigt. Wir tun die Arbeit aufteilen und auch zeigen, das ist eine Kultur, die wir vorleben, die uns wichtig ist, als ein Teil unserer Botschaft. Aber das ist jetzt einmal nur das Mitarbeiterteam. Es ist ein bisschen komplex in der Thomaskirche, weil ja viele Leute auch verantwortlich mitreden wollen. Jetzt haben wir eigentlich 3 Leitungsbehörden. Das klingt kompliziert, das ist geschichtlich auch ein bisschen gewachsen. Aber ich finde, mit dieser Struktur kann man ermöglichen, dass doch viele Leute mitdenken. Und der Vorteil vom Mitdenken ist halt, oder auch mitreden, dass Ideen, die dann, wenn man sich einigt, schon relativ breit abgestützt sind. Das ist nicht irgendein Kirchenpflege oder ein Kirchenvorstand, der irgendetwas entschieden hat in irgendeiner Sitzung, sondern das hat man besprochen, das Mitarbeiterteam bespricht zum Beispiel, vor einem Monat haben wir darüber geredet, was wir nächstes Jahr so als Thema haben wollen. Und dann bringen wir das dem Kirchenvorstand, wir bringen es zum Trägerkreis, das ist sozusagen das katholische Modell, dass man das Kirchenleben und das geistliche Leben in 2 Behörden aufteilt hat und dann geben die ihren Kommentar dazu, zu dem, was die Mitarbeiter herausfinden, der Kirchenvorstand auch. Und dann gibt es vielleicht noch Änderungen und der Trägerkreis entscheidet dann, wie das Motto mit einer Bibelstelle kann zu einem Jahresvers werden. Also da haben wir schon eine relativ breite Basis, wo wir die Kybernetik miteinander anschauen. Der Nachteil ist, dass es aufwendig ist. Ich muss verschiedene Rücktritte machen. Ich bin in jeder Behörde drin. Das ist jetzt einfach unser Vorschlag. Das macht es natürlich einfacher. Aber durch das habe ich jetzt gerade persönlich auch viel Macht. Und da muss ich dann für mich ein bisschen schauen, dass ich das nicht missbrauche. Mhm. Und mein Weg ist, dass ich halt möglichst transparent bin in allem und das möglichst schnell teile, was wir an Ideen haben. Dass auch das Brainstorming eigentlich relativ schnell auf mehreren Behörden verteilt ist. Mhm. Und dann geht es noch weiter, also wenn ich noch reden darf.
Jawohl, spannend.
Weil das ist ja jetzt die erste Behördenebene, oder? Leitungsgremien und Mitarbeiter. Und es gibt noch so, ich sage dem Thomas Basis, da kann man relativ einfach dabei sein. Wenn man sagt, ich will dabei sein, ist man dabei. Und die machen so all 2 Monate ein Treffen am Dienstagabend, wo man Fragen die Behörden beschäftigen, miteinander austauschen. Wo man auch, wenn man mal etwas ausprobieren wollen, probieren wir das dann tatsächlich am Dienstagabend mal aus. Also, ein Beispiel jetzt gerade vor kurzem war, dass wir überlegt haben, ist das Abendmahl die Form? Jetzt nach Corona, tun wir ja wieder mehr Abendmahl feiern, ohne all die Einschränkungen, haben wir einfach noch mal darüber diskutiert, wollen wir so feiern, wie wir es machen. Also auch so heilige Kühe, sage ich jetzt einmal, so Abendmahl mit Einführungen, die ja schon sehr prägend sind, tun wir ab und zu in Frage stellen. Und dann bringen wir sie in dieser Thomas-Basis, also der Anlass heisst halt so. Und da kann jeder, wo dabei ist, kann kommen und sagen, ja, ich sehe es so. Und dann probieren wir es dann auch aus. Mhm. Und wenn wir merken, mal, dass das passt uns jetzt, dann kommt es am Sonntagmorgen. Also das war jetzt das Gottesdienst das Thema gewesen.
Jetzt, wenn ich dir zulasse, dann so vor der Finanzierung, über eure Struktur, über das, wie ihr jetzt vorgeht, bei Themen wie Abendmahl, dann erinnert mich einiges von dem an, so wie Freikirchen funktionieren. Die müssen sich ja zum Beispiel auch mit Spenden finanzieren. Was würde euch denn unterscheiden? Was würdest du sagen, ist ähnlich oder gleich?
Ja, also wir sind ja immer noch in der Landeskirchenstruktur. Also wir haben einen Kirchenvorstand, wir haben einen Kirchenrat und wir sind nicht so eine revolutionäre Gemeinde, also wir halten uns an die Kirchenordnung und so. Aber ich meine, das Argument, ja, das ist jetzt ein bisschen wie Freikirche, ist für mich jetzt nicht das Argument, das mich einschränken muss, sondern vielleicht ein Freikirche tatsächlich sein oder andere besser begriffen als wir. Und wir sind bewusst Landeskirche. Also ich trete im Talar auf, Zwingli-Talar, das ist für die Basler ein bisschen ein Gräuel, aber ich sage es nicht zu laut. Wir machen Kindertaufen, machen auch Erwachsenentaufen, das ist ja alles möglich in der Landeskirche. Und ich glaube auch, dass die Unterscheidung Landeskirche-Freikirche, die ist, wie soll ich sagen, das ist nicht eine klare Grenze. Wir verpflichten uns, wir haben das Bekenntnis, also wir sind zwar schon bekenntnisfrei, aber wir haben das Gesangbuch und dort sind die Bekenntnisse drin und die bekennen wir. Und wir haben jetzt auch nicht das Gefühl, wenn die Landeskirche jetzt einbrechen würde, dass die Thomaskirche zu Grund geht, dann lebt die halt anders weiter.
Okay, ja, mega spannend. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Und zwar möchten wir von dir gerne noch wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Ja gut, das scheint ja eher eine provokative Frage zu sein. Es sieht so aus, dass man für die Kirche keine Hoffnung hat, oder?
Ja, oder dass genau die Frage ist, in welche Richtung oder woher kommt die Energie?
Also für mich ist eigentlich der Abbau von Kirche und von der Macht in der Kirche nicht so schlimm. Ich glaube, Kirche kann sowieso nicht so gut mit Macht umgehen. Also wenn ich so in die Kirchengeschichte schaue, Kirche sollte für mich immer eine Bewegung von unten sein. Mich überzeugt, jetzt wirtschaftlich gesprochen, das Produkt, die gute Botschaft von einem Gott, der unser Grund ist, im doppelten Sinn Ursache ist und der Boden, auf dem wir uns stellen können, dass wir eine Berufung haben, Jesus in dieser Liebe und Gottvertrauen nachzufolgen. Das berührt ja immer wieder Menschen. Und das ist meine Erfahrung. Es tauchen immer wieder Menschen auf, die irgendwie berührt worden sind von dieser Botschaft. Und die sammelt sich an ganz verschiedenen Orten in der Welt. Und wie das institutionell geregelt ist, finde ich, ist sekundär. Das ist auch nicht die eigentliche Kraft. Die Gemeinschaft, die so entstehen, irgendwie direkt übers Herz von den einzelnen Menschen, was ja auch wo berührt worden sind, wie ich auch mal berührt worden bin und immer wieder berührt werde, die Gemeinschaft macht mir eigentlich Hoffnung. Und ich habe fest den Eindruck, dass die Botschaft too good to fail ist. Also die kann immer wieder Menschen abholen. Und wenn man sich auf das einlässt, merkt man, man ist nicht einzig, da kommen immer wieder Leute zusammen. Und auf die lasse ich mich ein, wo wir teilen, was wir da hoffen, erleben, glauben. Und das wird uns immer wieder Gelegenheit geben, Kirchen zu bilden, vielleicht auch wieder neu zu gründen. Die Form ist nicht heilig für mich, sondern Inhalt.
Ja, mega cool. Also Kirchen steuert nicht auf eine Krise zu tun, sondern ist eigentlich in einer hoffnungsvollen Bewegung drin. So.
Ja, genau. Wie auch immer sie dann aussieht, oder? Ich glaube, die Krise ist ja nur, wenn man so eine Institution, die man hat, aufrechterhalten wird in verändernden gesellschaftlichen Bedingungen, die das nicht mehr tragen. Mhm. Und dann hat man ein bisschen Angst, dass da etwas zusammenbricht. Ich glaube auch, wir müssen Kirchen verkaufen, das ist ja so. Kirchen würde anders aussehen, aber der Boden ist gegeben und die wird immer wieder wird der Boden neue Pflänzchen vorbringen. Das ist so meine Hoffnung.
Ja. Mega cool. Hey, danke vielmals für alles, dein Erzählen. Das klingt wirklich mega spannend, der Prozess, wo ihr da drin seid. Und wahrscheinlich viele Gemeinden noch werden noch viel mehr drin kommen. Darum war es jetzt also sehr, sehr lehrreich für uns. Danke vielmals.
Dankeschön.
Ja, merci.
Wir sind wieder zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Andreas Manig?
Also es hat mich an meine Jugend erinnert. Vor 40 Jahren in der Thomaskirche, ich bin in Basel aufgewachsen, hat es Lords-Meeting gegeben. So der erste, in meiner Kindheit, der erste Jugendgottesdienst mit Band und so weiter. Und jetzt hier mit dem Andreas Manig zu reden, 40 Jahre später, ist lustig gewesen. Aber das ist eigentlich nur ein Seitengleis. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die klare Aussage von Andreas Manig, dass sie auf der einen Seite eine spezielle Situation sind in Basel. Das sage ich nicht, weil ich von Basel komme, sondern sie sind tatsächlich dort in einer speziellen Situation, dass aber gleichzeitig quasi er auch sagt, aber auch für eine Kirchgemeinde auf dem Land, spezielle Kirchgemeinde mit Ambitionen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn sie sich einfach langsam darauf einrichtet, dass sie sich noch anders finanzieren muss. Und speziell wir auf dem Land haben vielleicht auch noch mehr Zeit für das. Aber in die Richtung sollte man gehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt für eine Kirchgemeinde mit Ambitionen. Über das Geld müssen wir reden, wie wir uns neben den Kirchensteuern noch ein anderes Standbein aufbauen.
Mhm.
Und das Zweite, was ich sehr eindrücklich gefunden habe, ist, mit einfacheren Image-Kampagnen ist es nicht da. Mit schönen Flyer, wie das in anderen Kantonalkirchen auch ist. Ja, schön, bei uns sind sie Mitglied, bei uns und so weiter. Und uns braucht es unbedingt wegen dem und dem. Sondern dass die Finanzierung muss verknüpft sein mit Gemeindebau.
Mhm.
Und ich habe mich tatsächlich in den letzten Jahren sehr auf den Gemeindebau fokussiert in meiner Tätigkeit. Und habe mich, und das ist auch das Schöne an der Landeskirche, bis jetzt habe ich nie müssen im Geld nachrennen. Und jetzt merke ich, die beiden Sachen hängen eben zusammen. Die Finanzierung durch Spenden und Gemeindebau. Du kannst nicht das eine ohne das andere machen in Zukunft. Was ist dir geblieben?
Ich habe einfach seine positive Haltung sehr ermutigend gefunden zu dem Ganzen. Also, dass er wie gesagt hat, ja, es ist jetzt blöd, dass wir keine oder viel weniger Kirchensteuern haben, so, sondern sie haben als Gemeinde das mega als Chance können umsetzen. Und jetzt von dem, was er erzählt hat, finde ich, ist eigentlich viel daraus entstanden, dass man einfach sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie auf andere Wege können zu Spenden kommen und das eben auch dann wieder die Leute aktivieren kann, um auch gemeindebaumässig mitdenken und überlegen, ja, was wollen wir denn, was ist denn uns wichtig, wo wollen wir denn unsere Finanzen drinstecken, für was finden wir auch Leute, die sagen, das ist ihnen genug wichtig, um es zu machen. Also das setzt ja auch einfach nochmal ganz andere Gedankengänge frei, wo man vielleicht vorher nicht hatte, wo man einfach gewusst hat, ja, das Geld ist da für das, das heisst, wir machen das, sondern man hat irgendwie auch einfach nochmal viel im weiteren Horizont. Und dass er das auch so positiv einerseits wahrnimmt und umsetzt, das, ja, habe ich jetzt sehr ermutigend gefunden, weil schlussendlich denke ich auch, das ist ja eine Zukunft, wo wir auch ein bisschen darauf zusteuern in anderen Kirchengemeinden. Also ich glaube nicht, dass jetzt Basel die Ausnahme wird bleiben in der Ewigkeit.
Ja, also von daher finde ich das eine sehr eine eindrückliche Geschichte. Und durchaus auch etwas, ja, wie du sagst, wo einem auch eine Hoffnung geben kann, dass man das unter Umständen schaffen kann.
Mhm. Ja, voll. Und eben dann auch nicht in dieser Angst von der Mittelkürzung muss drinstecken. Oder einfach, dass das einem Angst macht, nur man immer nur als Sparen denkt, sondern eben eigentlich ganz viel Positives kann freisetzen.
Mhm. Und die Alternative zu der Regionalisierung und so weiter ist also gut, dann tun wir uns halt bleiben zwar, das ist auch interessant gewesen. Thomas Kirchen ist ganz für sich geblieben, ist nicht aufgegangen in Basel-West und hat einfach gesagt, wir tun unsere Arbeit zunehmend selber finanzieren.
Mhm, ja.
Gut, dann war es jetzt also gewesen von der Episode 6 in der Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit dem Andreas Manig von Aufwärts stolpern, ein Podcast für Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.